Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Vanessa, Lori. Ich will beten. Vielleicht stehen wir noch einmal auf. Dich wollen wir anbeten, Herr, nicht nur in diesem herrlichen Lied, sondern von unserem Herzen aus und in unserem Bekenntnis. Du bist wirklich groß, du bist herrlich, du bist der Herr aller Herren. Jesus Christus, ich möchte dich bitten, Herr, dass du Segen gibst jetzt auch beim Auslegen deines Wortes, bei der Vorbereitung für das, was gleich Vanessa und Lori tun wollen, dieses Zeugnis deiner Herrlichkeit ablegen, des Bekenntnisses ihres Glaubens. So bitte ich dich, Herr, bereite uns auch als Mitzeugen dieser herrlichen Tatsache vor durch dein Wort. Schenke Weisheit im Reden und Verstand im Hören. Auf dich sind wir in allem angewiesen und darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen. Wir haben im Vorfeld uns überlegt mit den Brüdern, taufen wir zuerst und danach halten wir die Predigt und den ganzen Ablauf oder predigen wir zuerst, dann taufen wir. Der Gedanke war, dass ihr nicht zu lange da auf der Bank sitzen sagt, wann ist endlich soweit und dass ihr den Rest des Gottesdienstes auch mitgenießen könnt. Und trotzdem haben wir uns entschieden, vorher wenigstens die Predigt zu halten, damit nicht nur ihr, sondern wir als Gemeinde und all die, die heute da sind, im klaren Verständnis bzw. im Erinnern nochmal daran und im Ausrichten vom Wort Gottes her das mitfeiern können, was ihr gleich tun und was an euch gleich getan wird, so ist besser. So möchte ich euch da hineinnehmen und in die Taufe und in die Bedeutung der Taufe ein Stück weit. Das Thema ist groß, aber im Wesentlichen. Nicht, dass ich denke, dass die meisten von uns, wir wissen, was gleich geschieht und was die Taufe bedeutet. Eins der wichtigen Erkenntnisse, und wir haben das mit jeder Taufe darüber nachgedacht, ist, dass die Taufe uns letztendlich ja nicht rettet. Und dass die Taufe uns auch letztendlich nicht rein macht, zumindest die Wassertaufe nicht, sondern das Blut Jesu Christi und sein Erlösungswerk ist das, was uns rettet. Und das ist das Eigentliche. Und jetzt ist die Frage, warum dann die Wassertaufe? Wenn das Eigentliche die Taufe in den Leib Christi ist und das Eigentliche die Waschung durch sein Blut und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist ist, das Eigentliche ist, warum die Wassertaufe? Zuerst mal ist, weil es der Herr einfach geboten hat. Und das ist das Erste, was ich euch daran erinnern möchte. Es ist ein Gebot des Herrn. Und wenn der Herr das geboten hat, dann tun wir gut, wenn wir an ihn glauben, dass wir das halten. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Das heißt, das Halten seiner Gebote ist der Ausdruck seiner Liebe zu ihm und somit seines Glaubens an ihm. Und wenn er uns das geboten hat, dann ist das etwas, was wir tun sollen. Es ist natürlich gut, wenn wir verstehen, warum er das geboten hat. Warum sagt er das den Jüngern und gebietet auch den Jüngern, dass die Christen, wenn sie zum Glauben kommen, im Wasser getauft werden? Ich möchte euch ausgehend von Matthäus 28 auf eine ganz kleine Reise heute mitnehmen und uns darauf vorbereiten oder ans Herz legen und die Notwendigkeit der Wassertaufe uns vor Augen führen. Matthäus 28 ist ein sehr klares Gebot des Herrn an die Jünger, so wie die Jünger machen sollen. Kapitel 28, ab Vers 16, ich lese ab Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben, Himmel auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus gibt den Auftrag den Jüngern, er sendet sie aus und sagt, macht Jünger. Und ein Teil oder ein wichtiger Aspekt oder Beginn des Jüngermachens ist, tauft sie. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, nicht nur im Namen, sondern auf seinen Namen, auf seine Zugehörigkeit, auf seine Identität, in ihn hinein sozusagen, tauft sie. Und dann heißt es, und lehrt sie zu bewahren, was ich geboten habe. Und eins von dem, was er geboten hat, ist, geht hin und tauft. So, das ist ein Gebot des Herrn. Wir können nicht sagen, ja, das ist nicht so wichtig. Ich glaube, dass gerade durch ich will vorsichtig das formulieren, durch eine Unkenntnis der Bedeutung der Taufe und somit auch der Wassertaufe, man sehr schnell dazu neigt zu sagen, wenn es eigentlich aber geistlich ist, dann ist doch die Wassertaufe nicht so wichtig. Dann schiebt man das gerne hinaus. Grundsätzlich das Verständnis der Taufe, über den Zeitpunkt zum Beispiel. Wann lassen wir uns taufen? Es vergeht oft ein Zeitabschnitt, vor allem in unserem Kontext, unserer Gemeinden, dass man, nachdem man bekehrt sich und dann geht man eine Zeit lang durch, man denkt, man ist noch nicht würdig, man ist noch nicht so weit und irgendwann mal kommt man, okay, jetzt wäre es Zeit, jemand kommt auf einem zu und sagt, lass dich doch taufen, ja, ich bin noch nicht so weit, ich habe noch so viele Sünden, bin noch nicht heilig genug, wie auch immer. Es gibt einiges an Unverständnis. Jesus sagt, Jünger machen bedeutet und zum Jünger werden bedeutet, ihm gehorsam zu sein, an ihn zu glauben, um das zu tun, was er ihm sagt. Und das Erste, was ein Jünger Jesu macht und machen sollte, ist, sich taufen zu lassen. Und zwar meine ich wirklich mit der Wassertaufe. Warum? Das möchte ich euch kurz heute vor Augen führen. Die Jünger nehmen das sehr ernst. Das ist ein Befehl des Herrn gewesen. Da hat es ihnen diesen Auftrag gegeben. Und das gehört zum Jüngersein, Jesus zu gehorchen. In Apostelgeschichte Kapitel 2, als die Jünger diesen Auftrag wahrnehmen und diesen Missionsbefehl hinaustragen, das Zeugnis von Jesus verkündigen, von seiner Herrlichkeit, von seinem Sieg, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Kapitel 2, das ist die erste gewaltige Predigt, die Petrus hält. Und als er von diesem Sieg Jesu Christi erzählt, dringt es den Zuhörern durchs Herz. Sie hören diese Botschaft und dann merken sie, sie wollen Anteil daran haben und sie fragen Petrus, Vers 37, Kapitel 2. Als sie über das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Also was liegt da jetzt an uns? Wir haben das jetzt gehört von Jesus und das drang ihnen durchs Herz. Das heißt, sie kommen zum Glauben, sie beginnen zu glauben und ihre Frage, was machen wir? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So, das Erste, was sie tun, sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Warum? Liebe Geschwister, ich habe diese Tage viel Zeit im Bett verbracht, bin angeschlagen, habe gelesen, nachgedacht, gebetet. Und mir ist immer deutlich oder noch mehr intensiver, klarer geworden, dass die Taufe oder andersrum, dass die Buße und Taufe so eng miteinander verknüpft sind. Buße und Taufe gehören zusammen. Die sind nicht zwei verschiedene Dinge. Als die Volksmenge das Evangelium von Jesus hörte, fragen sie, was sollen wir tun? Und die Antwort ist, tut Buße. Und in gleichem Atemzug sagt Petrus und nimmt diesen Auftrag wahr und sagt, lasst euch taufen. Das ist etwas, was zum Buße tun dazugehört. Andersrum, ich will schon mal so viel sagen, andersrum, die Taufe ist der äußere Ausdruck der innerlichen Haltung, nämlich meiner Buße, meines Glaubens. Menschen werden nicht durch die Taufe gerettet, aber Menschen werden durch die Buße gerettet, indem sie ihre Sünden bekennen, indem sie ihre Schuld bekennen und indem sie bekennen, dass sie Jesus Christus brauchen, der für sie gestorben, der für sie auferstanden ist, der ihr Erlöser geworden ist. Und die Taufe ist der äußere Ausdruck des inneren Glaubens. Und glaubt mir, das hat was gekostet, diesen Bekenntnisschritt zu tun. Als wir im Markus-Evangelium eine Zeit lang, also wir sind im Markus-Evangelium in einer anderen Predigtreihe, und als die Frau, die gesund geworden ist, die 12 Jahre lang einen Blutfluss gelitten hat, Jesus ja wartet so lange, bis sie sich bekennt, bis sie sagt, wer sie war und dass sie geheilt worden war. Jesus stellt sie bloß. Warum? Wir sprachen schon darüber, dass echter Glaube ein Bekenntnis fordert. Es gibt keinen heimlichen, es gibt keinen persönlichen, es gibt keinen privaten Glauben. Jesus sagt, wer mich bekennt von den Menschen hier, den werde ich bekennen von meinem himmlischen Vater, wenn ich komme. Wer mich verleugnet von den Menschen, den werde ich auch ich verleugnen. Echter Glaube und echte Buße bedeutet, sich selbst so weit zu verleugnen und sich auf die Seite Jesu zu stellen. Diesen Glauben an Jesus Christus zu bezeugen. Zu sagen, er ist mir alles wert. Er ist mir alles wert. Und wenn es alles kostet für mich, selbst dass meine Familie, meine Kinder, meine Verwandten, mein Mann, meine Frau, meine Gesellschaft mich für verrückt erklärt oder mich abstößt, mich verleugnet, dass der Vater sagt, du bist nicht mehr meine Tochter, die Mutter sagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Für die ersten Christen bedeutet es viel, diesen Glauben zu bezeugen. Bedeutet es viel. Als Petrus das ihn darlegt und in vielen Worten, ab Vers 40 lese ich, und in vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Also er ruft sie auf zu Buße und zur Rettung und sagt, glaubt, lasst euch retten. Und die Reaktion war 41. Die nun sein Wort aufnahmen, das heißt, die das geglaubt haben, ließen sich taufen. Sie haben nicht gesagt, okay, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, wir müssen noch überlegen, wir müssen ein paar Dinge klären, wir müssen ein paar weiße Kleider besorgen, wir müssen das noch machen, ich habe noch keine Zeit oder ich muss noch ein paar Dinge mehr begreifen oder ich muss noch einen Taufkurs ablegen oder irgendetwas. Das Erste, was sie taten, oder ich will andersrum sagen, die erste Frucht des Glaubens war die Taufe. Die erste Frucht des Bekenntnisses war die Taufe. Sie ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag, das wäre ein Job gewesen, 3000. Ja, gut, dass heute nur zwei sind, dein Leistenbruch wird nicht hoffentlich das durchhalten. Ja. Gut, es war nicht nur einer, der das getan hat, aber es waren 3000, die diesem Zeugnis gefolgt sind. Auf einmal bekannten 3000, ich glaube an Herrn Jesus Christus. Das ist ein gewaltiges Zeugnis gewesen. Und die Apostelgeschichte geht gerade so weiter. Das von 3 werden es 5000 und dann Lukas fängt irgendwann mal oder hört auf irgendwann mal zu zählen, weil er es nicht mehr zählen kann. Aber das, was uns die Apostelgeschichte begegnet, jedes Mal, wenn Menschen zum Glauben kamen, hießen und sie ließen sich taufen und sie ließen sich taufen und sie ließen sich taufen. Ich will es andersrum sagen. In der Christenheit, in der Urgemeinde, in der ersten Gemeinde gab es keinen Christen, der nicht getauft war. Es gab niemanden, der zum Glauben gekommen war und nicht getauft war. Und somit hat sich nie die Frage gestellt, wer darf am Abendmahl teilnehmen, wer darf nicht teilnehmen. Es gab keine Christen, die nicht getauft werden, denn das gehörte dazu, das war der Auftrag. Ich möchte euch ein, zwei Beispiele dafür geben. Ich überspringe ein paar Hinweise auf die Taufe. Eins zum Beispiel in Kapitel 10 in der Apostelgeschichte. Petrus geht nach Caesarea, geht zu einem heidnischen Römer hinein, predigt das Wort und der Geist Gottes kommt auf sie. Sie glauben der Predigt von Petrus. Ich lese ab Vers 47, Kapitel 10, ab Vers 47. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir, und er empfahl. Nee, gell? Da steht, und er befahl. Er hat nicht gesagt, und wer will, darf sich jetzt gerne taufen lassen. Wer würde gerne, darf sich jetzt melden, eine Karte schreiben, Pastor anrufen. Er befahl, das war ein Befehl, so wie der Herr ihn befahl, geht hin und tauft und lehrt sie, das zu bewahren, was ich geboten habe. Tut das, was ich sage. So befahl Petrus und sagt, so, wir sehen, die haben den Heiligen Geist bekommen. Das heißt, sie haben die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Wer sind wir? Und jetzt schaut mal, könnte wohl jemand das Wasser, jetzt redet er vom Wasser, obwohl sie getauft sind, die den Glauben haben, die Wiedergeburt erlebt haben, redet er jetzt vom Wasser. Und er sagt, kann jemand das Wasser wehren, dass diese nicht getauft würden? Wenn sie die eigentliche, die geistliche, die Realität empfangen haben. Wer kann ihnen wehren, dass sie das äußerliche Zeichen und das äußerliche Siegel nicht empfangen? Und er befiehlt ihnen und sagt, jetzt geht und tauft sie. Ich sage so, die haben keine andere Wahl. Sie müssen ihnen folgen. Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Eine Stelle möchte ich euch noch kurz zeigen, das ist Kapitel 22. Paulus kommt zum Glauben. Kapitel 9 wird er schon erwähnt. Hier erzählt er selber, wie er es erlebt hat. Und ich lese ab Vers, Kapitel 22, ab Vers 16. Er spricht von Hananias, der zu ihm gekommen ist und die Hände auf ihn auflegen. Und dann sagte: Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Eine ganz wichtige Stelle. Er bekommt einen Auftrag. Die Hände werden aufgelegt, er war ja voll blind von dem Licht. Jetzt sieht er wieder und dann heißt es: Und nun, was zögerst du? Worauf wartest du noch? Ja, ich muss mich ein bisschen erholen. Muss vielleicht mal was essen, was anziehen, mein Studium über die Taufe machen. Der Auftrag, auf was wartest du eigentlich noch? Steh auf und das Erste, was du tun sollst, ist was? Lass dich taufen. Was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Wäscht die Taufe doch die Sünden ab, indem du seinen Namen anrufst. Wie werden die Sünden abgewaschen? Indem wir seinen Namen anrufen. Indem wir Buße tun, indem wir bekennen, dass Jesus Christus der Erlöser meiner Sünden ist. Und das äußere Zeichen dieser innerlichen Buße und dieses Anrufen des Herrn ist: Lass dich taufen. Bekennen das. So, das Erste, ist, was wir finden, ist, dass in der Apostelgeschichte bzw. in den Jüngern, es ist ein Auftrag, es ist ein Befehl des Herrn. Die Frage, die ich mir gestellt habe oder die sich sofort stellt, ist, warum die Wassertaufe? Wenn das nicht reinigt, wenn das nicht die Wiedergeburt schenkt, warum die Wassertaufe? Ich habe jetzt auf die Uhr nicht geschaut, wann ich gestartet habe. Sorry. Ich möchte euch kurz da hineinnehmen und deutlich machen, warum das wichtig ist. Geht mit mir jetzt Matthäus Evangelium zurück. Matthäus Evangelium Kapitel 3. Nicht, dass ihr zu lange warten müsst. Matthäus Kapitel 3. Wir sind bei der Taufe Jesu. Kapitel 3, Abvers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa in den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes taufte als Prophet und er taufte mit der Taufe zu Buße. Er kam und sprach, tut Buße und bereitete somit das Kommen des Messias vor. Indem dass die Menschen ihre Sünden bekannten, war ihr Herz bereit für den Erlöser. Denn wenn ein Mensch nicht seine Sündhaftigkeit einsieht, wird er nicht begreifen, dass er Jesus braucht. Also das war die Aufgabe des Johannes. Und ein äußerliches Zeichen oder ein Zeichen, dass das Volk Buße tun wollten, war, sie gingen hinaus, sie gingen zum Johannes und ließen sich taufen. So geht Jesus auch zu Johannes und lässt sich taufen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Johannes wehrt. Johannes sagt: Ich taufe dich nicht. Das ist undenkbar. Du musst mich taufen, nicht ich dich. Du bist sündlos, ich bin Sünder. Wie kann ich dich mit einer Taufe der Buße taufen? Du hast keine Sünden, du bist das Lamm Gottes, du bist der Sohn Gottes, du bist gekommen, um für die Sünden meiner und anderer zu sterben. Johannes sagt: Das ist undenkbar, dass du dich taufen lässt. Was willst du bekennen? Du hast doch keine Sünden, die du bekennen kannst. Und Jesus antwortet ihm und spricht: Lass es so geschehen, denn so gebührt es, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Eine interessante Antwort. Jesus sagt: Lass uns das machen, denn auf diese Art und Weise werden wir die Gerechtigkeit erfüllen. Was meint Jesus damit? Warum geht Jesus hin und lässt sich taufen? Warum lässt er sich im Wasser taufen mit der Taufe der Buße? Warum macht er das? Der Grund ist, oder die Erklärung, die uns die Schrift gibt und die Jesus selber gibt, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Wie wird man von Gott gerecht? Jesus sagt, das ist ein Schritt, den muss ich tun, damit wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die Gott fordert, damit wir sie erfüllen. Wozu kam Jesus in die Welt? Um für dich und für mich alles zu tun, was der Wille des Vaters ist. Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen, damit sie dir und mir geschenkt ist. Auf diesem Weg, was Jesus getan hat, den absoluten Gehorsam gelebt, das komplette Gesetz gehalten, in allem hat er für dich und für mich die Gerechtigkeit aufgerichtet, hat er das getan. Inwieweit gehört die Taufe dazu? Zuerst mal, es ist ein Gehorsamsschritt. Den Gehorsam, den der Vater von dir und von mir verlangt, den hat Jesus getan. Das Erste, was Jesus getan hat, als er seinen öffentlichen Dienst antrat, als er den Dienst begann für dich und für mich in dieser Welt zu leben und zu sterben, das Erste, was er tat, er in dem Gehorsam ließ er sich taufen. Er ließ, und als er aus dem Wasser heraussteigt, nur nebenbei, dass er wurde nicht beträufelt und nicht irgendwie ein Punkt auf die Stirn, sondern er stieg ins Wasser und kam wieder heraus. Das heißt, es ist wirklich ein Untertauchen gewesen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Was kommt vom Himmel für eine Stimme und was sagt sie? Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Warum? Hier ist jemand, der mein Willen tut. Er gehorcht mir. Er tut das, was mir wohlgefälliger ist. Er ist mir gehorsam. Er vollbringt meinen Willen. Aber was war der Wille? War der Wille, dass Jesus seine Sünden bekennt? Das kann nicht sein. Wozu ist Jesus gekommen? Auf welchem Wege wird er die Gerechtigkeit aufrichten? Er wird für dich sterben und er wird für dich wieder auferstehen. Und das ist, was die Taufe symbolisiert. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst begann und startete, das Erste, was er tat, er legte ein öffentliches Zeugnis ab von dem, was er für dich und für mich tun wird. Und mit dieser Taufe zeigt er, er wird für dich sterben, das ist das hinabgelassen werden ins Wasser, und er wird für dich wieder auferstehen, das Herauskommen aus dem Wasser. Und auf diese Art und Weise, nämlich auf seinen Tod und seine Auferstehung, auf diese Art und Weise wird dir und für mich die Gerechtigkeit aufgerichtet. Und Jesus sagt, Johannes, das ist der erste Schritt, damit wir die Gerechtigkeit aufrichten. Wir zeigen gleich, wozu ich in diese Welt gekommen bin, um für die Menschheit zu sterben und ihnen ein ewiges Leben zu geben. Lasst uns das tun. Das ist, was der Vater von mir und von dir will. Dazu sind wir hier. Lasst uns diese Gerechtigkeit aufrichten. Dann kann Johannes nicht sagen, nee, machen wir nicht. Johannes tut es. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes und wir kommen immer noch näher hoffentlich zu der Bedeutung, warum es mit dem Wasser und was es mit dem auf sich hat. Unmittelbar danach, was passiert? Kapitel 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt und von dem Teufel versucht zu werden. Unmittelbar nach der Taufe, nach diesem herrlichen Erlebnis des Zeugnisses des Vaters, des mein lieber Sohn, die Bestätigung, kommt die Wüste. Warum das? Das hat was mit dem zu tun, was ihr gleich tun werdet. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen. Ich lese nur noch eine Stelle und dann kommen wir zu dem Eigentlichen. 1. Korinther Kapitel 10. Das, was Jesus getan hat, ist die Erfüllung von dem, was im Alten Testament verheißen, was im Alten Testament erklärt bzw. angekündigt und vorgeschattet worden ist. 1. Korinther 10, ab Vers 1 möchte ich euch vorlesen. Paulus schreibt, denn ich will nicht, dass ihr in Unwissenheit darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft worden waren. Das Neue Testament sagt, dass die Taufe, die wir haben, im Alten Testament oft vorgeschattet worden ist, oft schon verkündigt worden ist und vorbereitet worden ist. Und da gibt es verschiedene Bilder für die Taufe. Ein Bild ist die Arche Noah zum Beispiel. Paulus sagt, es gibt noch ein anderes Bild für die Taufe. Und das ist das, was mit dem Volk Israel geschah. Bevor sie auf die Wüstenwanderung sich gemacht haben, bevor sie 40 Jahre durch die Wüste wandern mussten, wo mussten sie vorher durch? Durchs Rote Meer. Und Paulus sagt, das ist ein Bild auf die Taufe. So wie sie auf Mose getauft worden sind, werden wir auf Christus getauft worden sein. Um euch das zu erklären, ein paar Minuten, 2. Mose. 2. Mose, Kapitel 12 bis 15. Und dann, denke ich, sind wir soweit vorbereitet. Ich hoffe es. Ihr schon lange, wir. Kapitel 12. Kapitel 12 berichtet von dem Passa. 2. Mose, Kapitel 12. Um das Volk aus Ägypten rauszuretten, muss das Passahlamm sterben. Das ist die eigentliche Rettung. Das Blut vom Passa, das rettet das Volk. Das ist wichtig. Das rettet das Volk. Das Blut des Passahlammes. Wir wissen, dass Jesus unser Passahlamm ist. Und dass das unsere Rettung ist. Dass das unsere Rechtfertigung ist. Das ist unsere Rettung aus dem alten Leben heraus. Und dieses Opfer wird dargebracht und das Volk darf losziehen. Dieses Passah wird beschrieben in Kapitel 12 bis Kapitel 13, wie sie es feiern sollten. Und dann dürfen sie losziehen. Das Volk Ägypten sagt, geht weg, haut ab, wir lassen euch los. Dann zieht das Volk los. Und jetzt möchte ich Kapitel 13 ab Vers 17 mit euch kurz lesen. Immer nur kurz abschnittsweise. Und dann ab Vers 17. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie den Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Es gab einen viel schnelleren Weg ins verheißene Land. Aber das würde durch das Gebiet der Philister gehen. Und Gott sagt, wenn ich sie aus Ägypten rausführe und auf dem schnellsten Weg direkt dahin bringe, sie würden da niemals ankommen. Warum? Sie würden den Kampf sehen, die Philister sehen und sagen, wir können nicht kämpfen, wer sind wir? Die sind stärker, wir sind schwächer. Und sie würden Mut verlieren, würden ihren Glauben verlieren und würden sofort wieder nach Ägypten zurückgehen. Und Gott sagt, damit das nicht passiert, führen wir sie nicht so. Wir führen sie anders. Erklärt es den Mose. Interessant, gell? Und dann führt er sie einen weiteren Weg. Bevor sie ins verheißene Land hineinkommen, damit sie auf diesem Weg überleben, damit sie Mut und Glauben und Kraft und Hoffnung haben, sagt Gott, wir müssen etwas mit ihnen machen. Mose, wir taufen sie auf dich. Was passiert? Es geht um Folgendes. Gott zieht mit ihnen los und führt sie direkt zum Schilfmeer. Und bevor er vom Schilfmeer ist, lässt er sie ein paar Mal im Kreis rumlaufen, damit die Ägypter denken, hey, die haben sich verirrt. Also das ist sehr interessant. Schaut mal Kapitel 14 ab Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, befiehl den Söhnen Israel, sich zu wenden, das heißt, sich umzukehren, und von Pi-Hahiroth zu lagern zwischen Migdol und dem Meer. Von Baal-Zephon, diesem gegenüber, sollt ihr euch am Meer lagern. Der Pharao aber wird von den Söhnen Israels denken, sie irren ziellos im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Dann will ich das Herz vom Pharao verstocken, sodass er ihnen nachjagt. Das ist merkwürdig, oder? Zuerst Gott sagt, wir bringen sie nicht im direkten Weg ans Ziel. Das werden sie nicht verkraften. Dann sagt er, wir lassen sie jetzt mal ein bisschen rumirren und direkt vom Meer lagern. Und dann werde ich machen, dass Pharao es merkt. Sie schicken ein paar Drohnen los. Und dann werden sie merken, oh, die haben sich verirrt. Und dann wird der Pharao denken, wir können sie wieder zurückbringen. Und die ganze Armee wird losziehen. Gott macht das. Merkwürdig. Warum? Warum? Wenn Gott sie nicht dazu bringen würde, wenn die Ägypter gar nicht dem Volk Israel hinterhergerannt. Aber wisst ihr, warum das so wichtig war? Warum? Wenn Gott das nicht tun würde, was er jetzt gleich tut, würde das Volk Israels auf ihrer ganzen Wanderung permanent daran denken, wir sind Gefangene von, eigentlich gehören wir Ägypten. Was ist, wenn sie uns nachjagen? Was ist, wenn sie uns irgendwo wieder finden? Was ist, wenn sie uns wieder zurückbringen? Und sie werden immer, sobald eine Situation kommt, in die Schwierigkeiten, werden sie sich zurückwenden an Ägypten und nach Ägypten. Und Gott möchte ihnen etwas deutlich machen. Er möchte ihnen ihre Rettung, die eigentlich vollbracht ist, die durch das Passahlamm bestätigt und erwirkt worden ist, er möchte diese Rettung ihnen so plastisch, so erlebbar, so klar vor Augen malen, dass ihnen absolut klar ist, die Feinde, die uns gefangen haben, die uns jahrelang geknechtet haben, für die wir dienen müssen, die sind weg, die sind tot. Gott sagt, ich gebe ihnen eine Illustration, ich gebe ihnen etwas greifbar, sichtbar, spürbar, etwas, ein klares Zeichen. Sie gehören nicht mehr den Ägyptern, denn die Ägypter sind für sie gestorben. Und sie sind in Ägypten gestorben. Der Anspruch der Ägypter besteht nicht mehr. Gott sagt, wenn ich ihnen dieses Zeichen nicht gebe, werden sie permanent, bei jedem Kampf, bei jeder Schwierigkeit, bei jeder Wüstenwanderung, werden sie permanent denken, oh nein, Ägypter, Ägypter, Ägypter. Und so macht Gott, dass er sie dahin bringt, erstmal in so eine auswegslose Situation, in eine auswegslose Lage und lässt sie vor dem Meer lagern. Da hinten kommen die Ägypter, vorne ist das Meer. Das Volk bekommt Panik, denkt, was machen wir jetzt? Und dann kommt etwas so Herrliches, so was Herrliches. Mose spricht zu dem Volk, Vers 13, Kapitel 14. Mose aber antwortete dem Volk, fürchtet euch nicht, steht und seht, darum geht es jetzt, seht, guckt genau hin, bleibt stehen und schaut genau zu, was Gott gleich machen wird. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Und der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Gott sagt durch Mose, ich zeige dem Volk, ich zeige, sie sollen sehen die Rettung, sie sollen sie erleben, diese Rettung. Sie sollen begreifen, die Ägypter können ihnen nichts mehr antun. Ich werde sie vernichten. Das ist das, was Paulus sagt, sie wurden auf Mose getauft. Und dann passiert etwas Herrliches. Die Wolkensäule, das ist übrigens ein Engel Gottes, die vor ihnen ging, erhebt sich und geht hinter sie und stellt sich vor das Heer Ägypter. Sie wollen sie verfolgen, sie können nur so nahe kommen, wie dieser Engel des Herrn es ihnen erlaubt. Und Tag und Nacht, sie können sie nicht einholen, weil diese Wolke dazwischen ist. Und dann passiert, Mose bekommt einen Auftrag, das Meer, das kennen die diese Geschichte, gell? Das Meer in zwei Teile zu spalten. Auf der rechten und linken Seite riesen Wassermauern entstehen und das Volk darf und trockenen Fußes durchziehen. Sie gehen durch das Wasser hindurch. Das tötet sie nicht. Sie kommen heraus. Aber was passiert, nachdem sie durchgegangen sind? Erlaubt Gott, dass die Feinde ihnen hinterhergehen und sie gehen mit ins Wasser und dann kommt das Wasser über sie und diese Feinde sterben. Jeder Einzelne. Und dann, als Ägypten sich umwendet, was sieht es? Die Ägypter sind tot. Da ist keiner am Leben. Und dann beginnen sie in Kapitel 15 das Lied des Mose zu singen und zu preisen und sagen, Gott hat uns eine Rettung gegeben. Wisst ihr, wann Gott ihnen die Rettung schon gegeben hat? In Ägypten. Als er sie durch das Passahlamm ausziehen ließ, als er sie verschont hatte, nachdem sie das Blut an die Herzen gestrichen haben. Aber wisst ihr, wann sie es wirklich realisiert haben? Hier, als sie am Meer standen und die Feinde im Meer versunken worden waren. Die Rettung war vollbracht, aber Gott gibt ihnen ein Zeichen im Wasser, das alte Leben, das dich gefangen hält, an das du versklavt warst, in den Sünden, es ist gestorben, du bist dem gestorben und es ist dir gestorben. Es besteht keine Knechtschaft mehr, es besteht keine Verpflichtung mehr. Ihr seid der Sünde gestorben und die Sünde ist euch gestorben. Der Feind, der Teufel, der hat keinen Anspruch mehr auf euch. Und das, was geistige Realität ist, müssen wir aber erleben. Wir brauchen etwas, wo wir sagen, an dem Tag passierte es. Die wenigsten von uns können die Wiedergeburt datieren, an dem wir innerlich wiedergeboren sind. Die wenigsten können das. Und man zweifelt, es gibt so Momente, da zweifelt man. Und wisst ihr was? Das nächste, was kommt bei dem Volk Israel, ist was? Wüstenwanderung. Und sie mussten nicht 40, sondern 40 Jahre. Darum kam Jesus sofort nach der Taufe. Wohin? In die Wüste. Was braucht es vorher? Es braucht diese Bestätigung. Du bist mein lieber Sohn. Ihr seid mein lieber Sohn und ihr seid meine liebe Tochter. Ihr seid mein Volk. Ich habe euch gerettet. Ich habe euch befreit. Dieses Wissen der Erlösung brauchen wir, um in der Wüste zu wandern, um in dieser Welt zu leben. Die Taufe, wisst ihr, warum sie so am Anfang ist, warum Jesus befohlen hat, sie gleich am Anfang zu tun, nicht irgendwann mal im Laufe unseres geistlichen Lebens. Aus zwei Gründen hat uns das befohlen. Das eine ist, weil es unsere innere Haltung bezeugt und den Ausdruck unserer Buße darstellt, weil das gehört zusammen. Zum anderen, weil er uns etwas sichtbar mit auf den Weg gibt, und zwar von Anfang an, ab dem Tag, wo du das Bekenntnis zu mir gibst, an dem du an mich zum Glauben kommst, will ich dir sagen, du bist der Sünde gestorben, du bist dem Teufel gestorben, du bist dieser Welt gestorben. Ja, du bist sogar dir selbst gestorben. Du gehörst jetzt mir. Du bist mit mir gestorben und mit mir auferstanden. Mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden. Und dieses Wissen braucht man vom ersten Tag an und nicht irgendwann mal. Das braucht man vom ersten Tag, weil vom ersten Tag an geht's ab in die Wüste, bis ins verheißene Land. Dieses Erfahren. Jesus hat uns zwei Dinge gegeben, die wir so buchstäblich erfahren. Ihr kennt diese zwei Dinge? Das Abendmahl und die Taufe. Die Taufe sollte am ersten Tag geschehen. Eigentlich mit jeder Evangelisation, mit jeder Verkündigung sollte sofort eine Taufe angeboten werden, sobald jemand sich zum Glauben kommt. Andersrum. Ich habe darüber nachgedacht, die Tage. Ich dachte, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Wille, ich bin an Jesus Christus gläubig geworden, dann habe ich eigentlich den Auftrag zu sagen, lass dich taufen. Ich habe mich erinnert, wann habe ich das letzte Mal so gesagt? Oh, ich habe mich gefreut. Aber vergesst ihm zu sagen, hey, das gibt einen Schritt, den du tun sollst, das wäre gut für dich. Nein, ich befehle es dir. Lass dich taufen. Du brauchst dieses Zeichen, das äußere Siegel, das Wissen, du bist mit Christus gestorben, du bist in Ägypten gestorben, du bist im Pharao gestorben und all seinen Wagen und all seinen Knechten. Lass dich taufen, erlebe dieses äußerliche Zeichen, diese äußerliche Bestätigung. Ich glaube, dass das hier ist, was wir hier feiern, was ihr gleich tut. Nun, es wäre besser gleich am Anfang, aber besser als nie. So. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Wüstenwanderung in dieser Welt. Ihr wisst, was es bedeutet, angegriffen zu werden, wenn die Philister kommen und all diese Dinge und euch in bestimmte Bindungen und Knechtschaften zurückführen wollen. Und es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir einen Tag haben, wo ich sage, nein, ich bin gestorben. Ich bin dem gestorben. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre ihm allein. Und das schenkt Jesus euch. Die Taufe ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk des Herrn an euch, damit ihr euch dessen sicher sein könnt, was mit euch geschehen ist. Damit ihr eine Erinnerung habt, eine wirklich buchstäbliche Erinnerung, was geschehen ist. Ihr seid mit Christus gestorben. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Er gebietet keine 10 Gebote zu halten, nicht das Gesetz, aber hat geboten, lasst euch taufen. Und wenn jemand Jesus liebt, an ihn glaubt, wisst ihr was, er hat keine andere Wahl. Eigentlich hat er keine andere Wahl. Ich komme sofort zum Schluss. Es gibt einige Gründe, warum man sich nicht taufen lässt. Der erste Grund, Unwissenheit. Ab heute habt ihr keine Ausrede dafür. Zumindest alle, die heute da sind. Unwissenheit kann jetzt niemand mehr anführen. Zweitens, es ist ungehorsam. Und das ist nicht gut. Weil all die Kinder Gottes, die ungehorsam sind, Gott bringt sie dahin. Und das dritte ist Unglaube. Das heißt, wenn der Geist Gottes dich nicht treibt dazu, dann ist es Unglaube. Aber wenn der Geist Gottes treibt, dann nicht ohne Grund. Von daher lade ich euch alle ein, die ihr noch nicht getauft seid. Folgt diesem Ruf und lasst euch taufen. Wir haben kein Problem, in ein, zwei Sonntagen wieder das Wasser einzulassen. Das ist das kleinste Problem. Also wem auf dem Herzen liegt, meldet sich beim Peter, beim Viktor oder bei mir und wir lassen das Wasser wieder ein. Aber wisst ihr, was das herrlich ist? An dem Punkt, wo wir Gott gehorchen, dann heißt es, das ist mein lieber Sohn. Wisst ihr, da kommt Segen. Segen. Und wir berauben uns so viel Segen, weil wir permanent rebellieren. Und ihm nicht glauben, ihm nicht vertrauen. Amen.